NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Andreas Teska. Guten Abend. Waldbrände in Brandenburg und Unwetter in Österreich. Der Sommer verabschiedet sich, zumindest vorläufig, mit Turbulenzen. Mehr dazu im Verlauf der Sendung. Außerdem Kritik an der Forderung nach Abschaffung der Mietpreisbremse und das erste Spiel in der neuen Fußball-Bundesliga-Saison. Beginnen aber wollen wir mit dem Flüchtlingsdrama in Catania. Man darf das wohl getrost eine Erpressung nennen. Italien droht damit, kein Geld mehr an die EU zu überweisen, und zwar so lange, bis die Europäer die Flüchtlinge von der Giotti unter sich verteilen. Das ist jenes Schiff, das seit Tagen in einem Hafen in Sizilien liegt, mit immer noch rund 150 Flüchtlingen an Bord. In Brüssel gab es deshalb heute eine Krisensitzung. Ob es dabei eine Einigung gab, weiß Karin Bentsch.
In Brüssel ist man sauer. Grund sind die Drohungen aus Italien. Der italienische Vizeministerpräsident Luigi Di Maio hatte der Europäischen Union ein Ultimatum gestellt. Sollten die EU-Vertreter, die sich heute zum Thema Migration in Brüssel getroffen haben, keine Lösung für die rund 150 Flüchtlinge an Bord des Küstenwachenschiffs Giotti finden, sei die italienische Regierung nicht mehr bereit, Geld nach Brüssel zu zahlen. Italien hatte im vergangenen Jahr rund 12 Milliarden Euro für den EU-Haushalt nach Brüssel überwiesen. Italien bekommt aber auch Geld aus dem EU-Haushalt zurück. Im vergangenen Jahr waren es rund 10 Milliarden Euro. Die Mitgliedstaaten haben bislang immer ihren Anteil am EU-Haushalt gezahlt, so wie es in den europäischen Verträgen festgeschrieben ist, sagte ein Sprecher von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.
Member States have always paid their contributions to the EU budget, as indeed it is set out in the treaty.
Unkonstruktive Bemerkungen würden nicht weiterhelfen und Drohungen schon gar nicht. Die Europäische Union ist eine Gemeinschaft, die auf Regeln beruht, nicht auf Drohungen, machte der Sprecher deutlich.
The European Union is a community of rules, not threats.
Die italienische Regierung, an der auch die rechte und fremdenfeindliche Partei Lega beteiligt ist, fährt seit ihrem Amtsantritt vor 3 Monaten eine harte Linie in der Flüchtlingspolitik. Didi Ciotti hatte vor einer Woche insgesamt 190 Bootsflüchtlinge an Bord genommen. 13 von ihnen wurden sofort ins Krankenhaus gebracht. Die italienische Regierung verweigerte dem Schiff der Küstenwache zunächst die Einfahrt in einen italienischen Hafen. Am Montag durfte Didi Ciotti dann im sizilianischen Catania anlegen. Am Mittwoch erlaubte Italien dann, knapp 30 Kindern und Jugendlichen das Schiff zu verlassen, sodass sich nun noch knapp 150 Flüchtlinge an Bord befinden. Einige von ihnen waren zeitweise in den Hungerstreik getreten, um dagegen zu protestieren, dass sie nicht an Land gehen dürfen. Das Treffen der EU-Vertreter in Brüssel ist am Nachmittag zu Ende gegangen. Laut Diplomaten hat es dabei keine Lösung für die Flüchtlinge der Giotti gegeben. Italien habe bei dem Treffen auf eine schnelle Lösung gedrungen. Für die anderen EU-Staaten sei das aber nicht das vordringliche Thema gewesen. Sie wollten mehr langfristige und strukturelle Lösungen für Schiffe im Mittelmeer finden. Unklar ist, was nun aus der italienischen Drohung wird, kein Geld mehr an Brüssel zu überweisen.
Soweit Karin Bentsch aus Brüssel. Es läuft also etwas schief in Europa. Die EU schafft es nicht mehr, sich auf eine gemeinsame Linie zu verständigen in der Migrationspolitik. Mehrere Länder in Osteuropa lehnen die Aufnahme von Flüchtlingen schlicht ab, trotz gegenteiliger Beschlüsse. Und jetzt macht auch noch die neue rechtspopulistische Koalition in Rom die Schotten einfach dicht. Wo Flüchtlinge unterkommen, scheint egal. Hauptsache nicht bei uns, lautet die Devise. Hören Sie dazu den Kommentar im Echo des Tages aus Rom von Lisa Weiß.
Es fällt schwer, einem rechtsextremen, rassistischen, populistischen, mit perfider Intelligenz agierenden Politiker wie Matteo Salvini zuzustimmen, und sei es auch nur in Detailfragen. Aber manchmal muss das sein. Salvini hat recht, wenn er die anderen EU-Länder dazu auffordert, Migranten aus dem Mittelmeer aufzunehmen, wenn er sagt, die Menschen sollen verteilt werden auf alle EU-Staaten, wenn er fordert, das System zu reformieren, das die Aufnahme von Flüchtlingen in der EU regelt. Ja, es stimmt, dass die Mittelmeerländer die Ankunftsländer sind, dass vor allem sie vor der Aufgabe stehen, sich um die geschwächten, verzweifelten Menschen zu kümmern, die ihr Leben riskieren, um übers Meer zu kommen, dass andere EU-Staaten vornehm wegschauen. Aber das alles rechtfertigt nicht, genau diese Menschen als Druckmittel zu nutzen, sie unter menschenunwürdigen Bedingungen auf einem Schiff der italienischen Küstenwache festzuhalten, damit zu drohen, sie nach Libyen zurückzuschicken. Nicht umsonst hat auch die zuständige Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Freiheitsberaubung aufgenommen. Das Problem: Salvini könnte mit seiner zynischen Aktion durchkommen, die EU zum Einlenken bewegen. Damit würde er bei vielen Italienern Punkte sammeln, beweisen, dass Rechtsbeugung und eine ausländerfeindliche Linie aus italienischer Sicht Erfolg haben, dass es gute Gründe gibt, um die Rechtspopulisten zu wählen. Und das gleiche Spiel würde sich vermutlich wiederholen, wenn das nächste Schiff im Mittelmeer Migranten aufnimmt, die keiner haben will. Wenn die EU-Staaten dagegen nicht helfen, wenn sich die EU nicht erpressen lässt, dann bleiben rund 150 Menschen, viele von ihnen geplagt von Krätze, weiterhin auf ungewisse Zeit auf einem Schiff, auf dem es nicht einmal Duschen gibt. Die EU steckt also wieder einmal in einer Zwickmühle, und das beweist noch einmal: Die EU-Staaten müssen sich endlich grundsätzlich einigen. Es braucht dringend ein neues, gemeinsames, faires, europäisches System, um Migranten zu verteilen. Um so die Demokratie zu stärken und sich als EU unabhängig zu machen von EU-kritischen Rechtspopulisten, egal aus welchem Mitgliedstaat. Doch genau die bekommen in vielen Ländern Europas immer mehr Zulauf, was die jetzt schon fast unlösbare Aufgabe für die EU immer schwieriger macht. Die EU muss also handeln, am besten sofort.
Lisa Weiß kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Nach Sachsen. Jetzt sprechen sie also miteinander. Vertreter des ZDF und der Polizei in Dresden. Nach der Behinderung der Arbeit der Journalisten am Rand einer Pegida-Demonstration vor einer Woche. Neue Erkenntnisse gibt es unterdessen über den Mitarbeiter des Landeskriminalamts, der bei der Demo auffällig geworden war und mittlerweile zu einer gewissen, wenn auch sehr fragwürdigen Berühmtheit als Wut- und Hutbürger gelangt ist. Näheres von Uta Decko.
Der Mitarbeiter des Landeskriminalamts Sachsen, der am Donnerstag vergangener Woche ein ZDF-Fernsehteam bepöbelt und eine umstrittene Polizeimaßnahme ausgelöst hatte, hat Zugriff auf diverse Datenbanken der Ermittlungsbehörden. Das ist das Ergebnis von MDR-Recherchen. Danach arbeitet der Mann als Buchprüfer bei Ermittlungen in komplexen und schweren Straftaten. Aus Ermittlerkreisen hieß es, der LKA-Mitarbeiter könne auch auf das polizeiliche Erfassungssystem IVO zugreifen, in dem alle Straftaten und Ermittlungsvorgänge eingespeist werden. Außerdem soll er auch über Zugriffsrechte für das zentrale Ausländerregister verfügen. Sachsens SPD-Vorsitzender und Wirtschaftsminister Martin Dulich forderte im ARD-Morgenmagazin Konsequenzen.
Ich möchte mir nicht vorstellen, dass solche Leute an sensible Daten kommen, dass sie diesen Staat vertreten. Das kann nicht sein. Also von daher muss man hier wirklich mit allen arbeitsrechtlichen Möglichkeiten schauen, wie man hier auch Konsequenzen zieht. Natürlich muss man den Vorgang überprüfen, aber so wie die Dinge sich darstellen, kann es nicht ohne Konsequenzen bleiben.
Das Innenministerium verweist auf aktuelle Ermittlungen, weder dementiert es, noch bestätigt es die MDR-Recherchen. Wir müssen prüfen, aufklären, das war bereits gestern der Standardsatz des sächsischen Innenministers Wöller zu den Vorfällen. Über den Mann mit Hut und Sonnenbrille, dessen Verbalattacke auf ein ZDF-Team nunmehr seit knapp einer Woche die politische Landschaft in Atem hält, gab es von ihm gegenüber der Presse nichts Konkretes, außer der Aussage:
Der Mitarbeiter befindet sich im Urlaub. Er wird derzeit gebeten, seinen Urlaub zu unterbrechen, dass wir möglichst zeitnah mit ihm sprechen können, den Sachverhalt klären. Und wenn das geklärt ist, kann über weitere Maßnahmen des Landeskriminalamts entschieden werden.
Nach MDR-Recherchen überprüft das LKA derzeit ebenso mögliche Verbindungen zur rechten Szene in Freital. Brisant aus dieser rechten Szene war auch die bereits verurteilte Terrorgruppe Freital hervorgegangen. Doch so einfach sei es nicht mit dienstrechtlichen Konsequenzen. Allein der Besuch von Pegida-Demonstrationen oder Kontakte zu Rechtsextremen sei eben kein Kündigungsgrund, meint Arbeitsrechtsexperte Silvio Lindemann.
Wenn er mit sensiblen Daten zu tun hatte und diese verwendet hat, zweckwidrig, dann haben wir hier einen massiven Datenschutzverstoß und auch eine Pflichtverletzung, sowohl im Beamtenverhältnis als auch im Angestelltenverhältnis. Das wiederum würde eine Entlassung rechtfertigen können.
Viel Spekulation, viele Fragen offen, der Druck aufzuklären immens. Ebenso der Druck auf die Regierungskoalition von CDU und SPD in Sachsen. Im Morgenmagazin gab SPD-Vorsitzender Martin Dulich dem Koalitionspartner CDU indirekt eine Mitverantwortung für die Vorgänge rund um das umstrittene Vorgehen der Polizei.
Na, wir haben jahrelang eine Verharmlosung von bestimmten rechten Tendenzen in Sachsen gehabt. Von daher sind wir jetzt auch mit konfrontiert mit den Auswirkungen auch der Versäumnisse der letzten Jahrzehnte. Ich habe mich auch sehr geärgert, dass mit dem Tweet von Michael Kretschmer es wie so ein Katalysator auch nochmal war für eine solche Entwicklung.
Der Ministerpräsident ist unter Druck, weil er bei Twitter sofort die Polizei in Schutz genommen und die ZDF-Journalisten dabei indirekt als unseriös kritisiert hatte. Nach einem Bericht der Freien Presse soll der CDU-Fraktionschef Kupfer in der Kabinettssitzung am Dienstag sogar den Fortbestand der Koalition in Frage gestellt haben. Erst der Ministerpräsident habe ihn dann beruhigt.
Soweit Uta Dekko, und mittlerweile ist auch das Gespräch zwischen der Polizei und dem ZDF beendet. Nach Angaben des Senders hat sich der Dresdner Polizeipräsident entschuldigt für das Vorgehen seiner Beamten. Das Team des ZDF sei viel zu lange festgehalten worden. Theoretisch kann es jeden von uns treffen. Es reicht, einen Computer zu benutzen oder ein Smartphone. Auf solchen Geräten darf der Staat nämlich heimlich eine Art Spionagesoftware installieren. Diesen sogenannten Staatstrojaner gibt es jetzt seit einem Jahr. Und es häufen sich die Klagen dagegen. Der Verein Digitalcourage und mehrere Politiker der FDP hatten ja bereits Verfassungsklage eingereicht. Heute nun folgte eine dritte Klage, unter anderem von Anwälten und Journalisten. Andrea Müller fasst die Bedenken der Kläger zusammen.
Fast wie ein Staatstrojaner wurde der fragliche Passus ins Gesetz geschleust. Per Formulierungshilfe baute die Bundesregierung ihn vor gut einem Jahr in scheinbar harmlose Änderungen der Strafprozessordnung ein. Ein Grund, warum Gerhard Strate will, dass die Verfassungsrichter da mal genauer drauf schauen. Strate hat für die Gesellschaft für Freiheitsrechte die Beschwerde formuliert.
Dieses plötzliche Hineinspielen einer Formulierungshilfe bedeutete aber, dass gezielt durch die Bundesregierung das übliche Gesetzgebungsverfahren, nämlich die Anhörung des Bundesrates, vermieden wird. Das ist einfach schlicht nicht akzeptabel.
Zur Terrorabwehr wird die Überwachungssoftware schon länger genutzt, in Einzelfällen vom BKA. Der Trojaner wird in Smartphones und Computer eingeschleust. Die Beamten können das Gerät durchsuchen, sie können Messenger-Chats mitlesen, bevor sie verschlüsselt werden. Seit einem Jahr ist das auch zulässig bei der Ermittlung bereits begangener Straftaten, bei Drogendelikten etwa Hehlerei oder Betrug. Immer dann, wenn auch Telefonüberwachung rechtens ist. Ulf Burmeier, der Vorsitzende der Gesellschaft für Freiheitsrechte, hat nachgerechnet.
Das bedeutet also, in über 30.000, wahrscheinlich werden es in diesem Jahr eher 40.000 Fälle sein, dürfte ein Trojaner eingesetzt werden. Ich gehe nicht davon aus, dass die Strafverfolgungsbehörden das rein technisch überhaupt realisieren können. Ja, also ich rechne jetzt nicht mit 30.000 oder 40.000 Fällen. Ich sage nur, der Gesetzgeber hat da die Schleusen bis zum Anschlag geöffnet und gesagt, Trojaner Marsch.
Massenüberwachung wird Realität, kritisiert Burmeier. Besonders bedenklich findet er, dass der Staat Sicherheitslücken in den IT-Systemen braucht, um den Trojaner zu platzieren. Eine offene Tür auch für Hacker. Anwälte und Journalisten fürchten um ihre vertrauliche Kommunikation. Stefan Kohnen, Rechtsanwalt und Mitglied des Deutschen Anwaltvereins, gehört deshalb zu den Beschwerdeführern.
Wenn Sie als Strafverteidiger arbeiten, dann leben Sie jetzt schon in einem Umfeld, wo sowohl Kollegen als auch Mandanten bei Besprechungen regelmäßig ihre Handys probieren, aus dem Raum rauszutragen. Warum? Weil die Befürchtung jetzt schon da ist, und ich habe die lange Zeit für übertrieben, absurd gehalten, dass der Staat die Handys als Wanzen nutzt. Das ist mit dem Staatstrojaner jetzt anders, das ist Realität geworden.
Der Staat verletzt damit seine Schutzpflicht, argumentiert die Gesellschaft für Freiheitsrechte in ihrer Beschwerde. Ulf Burmeier hofft, dass die Verfassungsrichter dem Gesetzgeber die Grenzen aufzeigen.
Ich hätte große Probleme, mir vorzustellen, wie das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung treffen könnte, die da lautet, der Staat darf machen, was er will mit Sicherheitslücken. Und das ist die gegenwärtige Rechtslage. Irgendeine Form von Verbesserung halte ich eigentlich für zwingend. Aber wie gesagt, man soll dem Bundesverfassungsgericht nicht vorgreifen, aber ich bin sehr, sehr optimistisch, dass es irgendeine Form von Leitlinien für den staatlichen Umgang mit IT-Sicherheitslücken geben wird.
Das Thema Wohnungsnot verfügt über erhebliche Sprengkraft. Umso mehr Aufsehen erzeugte gestern der Wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums. Der erklärte mal eben die Mietpreisbremse für wirkungslos und empfahl den Ausstieg aus dem sozialen Wohnungsbau. Mittlerweile hagelt es Kritik von vielen Seiten, und auch mehrere Bundesministerien gehen auf Distanz zu den Gutachtern. Aus Berlin, Dagmar Pepping.
Katharina Barley ist auf das Beratergremium des Wirtschaftsministeriums nicht gut zu sprechen. Die angeblich wirkungslose Mietpreisbremse ersatzlos zu streichen und den sozialen Wohnungsbau zurückzufahren, diese Vorschläge seien unverantwortlich, kritisiert die Justizministerin, die im Kabinett für die Themen Mietrecht und Mietpreisbremse zuständig ist. Jeder wisse, dass der Markt von sich aus nur wenige bezahlbare Wohnungen schaffe, sagte die SPD-Politikerin der Rheinischen Post. Der Grund für Wohnungsnot und hohe Mieten seien zu wenige Investitionen in den sozialen Wohnungsbau in der Vergangenheit gewesen. Nun gelte es, Auswüchse des Marktes zu regeln und mehr Wohnungen zu bauen, so Barley. Die Justizministerin hat im Juni einen Gesetzentwurf vorgelegt, der unter anderem die Mietpreisbremse verschärft. Das CDU-geführte Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier spielt die Bedeutung des Gutachtens herunter. Der wissenschaftliche Beirat mit seinen 38 Mitgliedern sei ein unabhängiges Gremium, betont Ministeriumssprecherin Beate Baron.
Also er sucht sowohl die Themen der Gutachten unabhängig aus und arbeitet unabhängig. Damit sind es eben unabhängige Gutachten, die nicht der Meinung der Regierung entsprechen.
Im Übrigen gelten die Vorgaben des Koalitionsvertrages. Der sieht unter anderem vor, dass die Mietpreisbremse bis Ende dieses Jahres auf ihre Geeignetheit und ihre Wirksamkeit bewertet werden solle. Durch eine gesetzliche Auskunftspflicht des Vermieters über die Vormiete will die Große Koalition zudem mehr Transparenz bei der Mietpreisbremse erreichen. Die Position von Wirtschaftsminister Altmaier zum Gutachten seiner Berater sei klar, so dessen Sprecherin.
Bezahlbarer Wohnraum gehört ebenso wie Vollbeschäftigung und die Teilhabe aller am Wohlstand zu unseren wichtigen politischen Zielen. Aktuell diskutieren wir intensiv, wie die Mietpreisbremse durch gesetzliche Vorgaben zur Miettransparenz verbessert werden kann.
Die Sprecherin von Horst Seehofer, der als Minister für das Bauen zuständig ist, reagierte ebenfalls recht reserviert auf die Empfehlungen der Wissenschaftler zum sozialen Wohnungsbau.
Wir haben die zur Kenntnis genommen.
So Ministeriumssprecherin Annegret Korf, kurz und knapp. Der Beirat des Wirtschaftsministeriums hatte den sozialen Wohnungsbau als falschen Weg kritisiert. Denn es lebten zu viele Bürger in solchen geförderten Wohnungen, die finanziell aus der Bedürftigkeit herausgewachsen seien. Solche sogenannten Fehlbeleger verdrängten die wirklich einkommensschwachen Haushalte. Vorschlag an die Bundesregierung: den sozialen Wohnungsbau zurückfahren und stattdessen das Wohngeld erhöhen. Der Koalitionsvertrag von Union und SPD sieht im Gegensatz dazu eine stärkere Förderung des sozialen Wohnungsbaus vor. 2 Milliarden Euro sind dafür bis zum Ende der Legislaturperiode eingeplant. Kritik üben die Wissenschaftler auch am beschlossenen Baukindergeld. Das sei eine Subvention für die Mittelschicht. Stattdessen fordern die Ministeriumsberater, mehr Anreize für Gemeinden, Bauland bereitzustellen, Baulücken zu schließen und den Nahverkehr in das Umland auszubauen. Außerdem fordern sie eine Reform der Grundsteuer zu einer reinen Bodenwertsteuer. Das könne ein weiterer Anreiz sein, brachliegende Baugrundstücke zu bebauen, so die Experten. Allesamt denkbare Themen für den Wohngipfel der Bundesregierung, der in 3 Wochen stattfinden soll.
Das ist richtig dumm gelaufen. Da putscht in Australien der Innenminister gegen den Premierminister. Im 2. Anlauf in dieser Woche ist es ihm dann auch gelungen, seinen Chef zu stürzen. Aber dann hat ihn seine Partei heute überraschend nicht zum Nachfolger gewählt. Königsmörder werden halt auch Down Under nicht wirklich geschätzt. Die Einzelheiten von Holger Senzel.
Malcolm Turnbull hat den Machtkampf bei der liberalen Regierungspartei verloren. Scott Morrison wird neuer Premierminister Australiens. Nach zunehmender Kritik am Amtsinhaber gewann der bisherige Schatzmeister Morrison heute eine parteiinterne Abstimmung über den Spitzenposten. Vorausgegangen war ein Streit, in dem der populistische Ex-Innen- und Migrationsminister Dutton offen die Absetzung des moderaten Turnbull betrieben hatte. In einem ersten Votum am Dienstag hatte Turnbull sich noch gegen seinen Herausforderer durchgesetzt, doch dieser forderte eine zweite Abstimmung. Kurz zuvor gab der Premierminister bekannt, er habe eine Petition erhalten, aus der hervorgehe, dass die Mehrheit der Partei nicht mehr hinter ihm stehe. In Australien hat seit dem Jahr 2007 kein Premier mehr eine volle Amtszeit durchgehalten. Die Regierungskoalition aus Liberalen und Nationaler Partei liegt in den Umfragen deutlich hinter der Labour-Opposition. Australien wählt im kommenden Jahr eine neue Regierung.
US-Präsident Trump hält sich ja für den größten Dealmaker aller Zeiten. Aber die besseren Deals macht im Moment offenbar die amerikanische Justiz. Der gelingt es nämlich, Vertraute von Trump auf ihre Seite zu ziehen. Der Deal geht dabei so: Der Informant erhält Immunität und liefert dafür belastendes Material. Jetzt soll auch Trumps Finanzchef ausgesagt haben. Aus Washington, Arthur Landwehr.
Ein weiterer Kronzeuge wird Details in mögliche Manipulationen im Präsidentschaftswahlkampf 2016 bringen. Alan Weisselberg, der Finanzchef der Trump-Organisation, also der Dachgesellschaft von Donald Trumps Unternehmen, hat vom Staatsanwalt Immunität zugesichert bekommen. Im Gegenzug hat er bereits im Ermittlungsverfahren gegen Trumps früheren Anwalt Michael Cohen ausgesagt. Der hatte in dieser Woche gestanden, Schweigegeld an zwei Frauen gezahlt zu haben. Weisselberg soll nun helfen zu klären, woher das Geld genau kam, welche Rolle Trump persönlich dabei spielte. Alan Weisselbergs Wissen aber geht sehr viel weiter. Er kennt die finanziellen Konstruktionen des Trump-Konzerns, kennt seine Bilanzen, mögliche Kredite und eventuelle Bürgen. Die Befragung von Weisselberg gilt deshalb als besonders schwerwiegend, denn er könnte am Ende auch für Sonderermittler Mueller wichtige Informationen bei der Untersuchung der Russland-Verbindungen liefern.
Schon wieder also schlechte Nachrichten für Donald Trump. In ganz Berlin riecht es mittlerweile nach Feuer und Asche. Aber es brennt gar nicht in der Hauptstadt, sondern weiter südwestlich, in Brandenburg. Dort tobt seit gestern ein Waldbrand, nach wochenlanger Trockenheit, angefacht von heftigen Winden. Mehrere Orte wurden in der Nacht evakuiert und noch immer können die Rettungskräfte keine Entwarnung geben. Zur aktuellen Lage Informationen von Annette Miersch.
Feuerwehr, Polizei, technisches Hilfswerk. Vor dem Lagezentrum im Siedlerheim Frohnsdorf kommen und gehen erschöpfte Einsatzkräfte. Kurz Kaffee trinken bei den Johannitern, eine Bockwurst essen, dann geht's weiter. Am Himmel zieht ein grüner Löschhubschrauber der Bundeswehr vorbei. Der rote Wassertank hängt schwer an der Leine. Wasser ist im Brandgebiet rar. Der Wind macht den Einsatzkräften zusätzlich zu schaffen, erklärt Kreisbrandmeister Jens Heinze. Das Ausmaß sei verheerend.
Zum Schluss hatte ich mir ein Bild geboten, was ich in meiner fast 30-jährigen Karriere der Feuerwehr noch nicht gesehen habe. Wenn ich dran denke, das ruft bei mir noch Gänsehaut hervor, was ich gesehen habe heute Nacht. Das hat überall gebrannt, links und rechts der Straßen, über Kilometer. Das habe ich noch nicht gesehen, sowas kenne ich nicht.
12 Stunden und mehr sind viele der über 400 Männer und Frauen im Einsatz. Heinze selbst hatte in der letzten Nacht nur 2 Stunden geschlafen. Der Kampf gegen die Flammen wird noch dauern.
Die Bewohner von Klausdorf und Tiefenrunn können leider immer noch nicht zurück in ihre Häuser. Hier werden wir aber im Laufe des Tages weiter die Lage beobachten. Und sobald sich die Lage etwas entspannt, können die Bewohner zurück oder zumindest in ihre Häuser ganz kurz, um nochmal nach Tieren zu gucken, die vielleicht dort da sind, noch Sachen rauszuholen, solche Sachen alles, ja.
Die Einwohner von Frohnsdorf dagegen durften schon am Mittag in ihre Häuser zurückkehren. Viele haben bildlich gesprochen sofort die Bürgersteige hochgeklappt. Der Presseauflauf vor dem Lagezentrum setzt dem kleinen Brandenburger Dörfchen offenbar stärker zu als der Brand, möchte man meinen. Die meisten sind einfach nur froh, wieder zu Hause zu sein, auch Peter Fietz.
Wir waren bei Verwandten, ja, das war angenehm, alles gut. Ich glaube, das Jahr 73, 75, so war es ja schon mal fast so. Gerechnet hat man nicht mit, aber wenn man die Wolken so gesehen hat, bevor man noch weggefahren ist, war schon ganz schön heftig.
Moralische Unterstützung gab es heute auch von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Der besuchte die Katastrophenhelfer bereits am Mittag.
Und ich möchte hier allen, die hier helfen, ganz herzlich danken. Das sind natürlich zuallererst die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren. Ich möchte hier auch den Kolleginnen und Kollegen der Brandenburger Polizei herzlich danken. Ich möchte den Kollegen der Bundespolizei herzlich danken, die mit ihren Hubschraubereinsätzen hier wesentlich dazu beigetragen haben, dass zumindest bis zum jetzigen Zeitpunkt die Häuser geschützt werden konnten. Und ich möchte auch den Kollegen der Bundeswehr danken, die jetzt hier aus Holzdorf im Einsatz sind, dass wir das Brandgeschehen zumindest zur jetzigen Stunde unter Kontrolle behalten können.
Doch die Gefahr ist noch nicht gebannt. Immer wieder flammen Glutnester in eigentlich bereits gelöschten Waldgebieten auf. Der Einsatz wird vermutlich das ganze Wochenende dauern.
In Brandenburg hätte bei den Löscharbeiten Regen geholfen. In Österreich hingegen gab es zu viel davon. In der Region Salzburg ging der Wetterumschwung gestern Abend einher mit heftigen Regenfällen, Überschwemmungen und einer Schlammlawine. Srdjan Govedarica verschafft uns einen Überblick.
Ein Augenzeuge filmt von seinem Balkon, wie die nahegelegene Landstraße von einer tosenden braunen Brühe überspült wird. Aus den Seitentälern und Gebirgsgräben des Glemmtales drückten gestern Abend große Wassermassen in den Oberlauf des Flusses Saalach, Feuerwehrkommandant Michael Eberharter.
Man muss sich das so vorstellen, das ist auf circa einer Länge von 300 Metern die Landesstraße weggerissen oder so massiv unterspült, dass sie eigentlich komplett neu aufgebaut werden muss.
Am frühen Abend ging über dem Glemmtal im Bundesland Salzburg ein heftiges Gewitter nieder. Mehrere Schlammlawinen lösten sich, Keller wurden überflutet. Weil Blitze eingeschlagen haben, brannte es außerdem in mehreren Wäldern. Für den kleinen Ort Saalbach hinter Glemm und die Nachbargemeinden Viehhofen und Maishofen lösten die Behörden Zivilschutzalarm aus, weil sie eine Flutwelle befürchteten. Sirenen warnten die Bevölkerung. Menschen sind bei dem Unwetter nicht zu Schaden gekommen. Viele Einheimische und Touristen wurden aber von der Außenwelt abgeschnitten. Dieser Tourist etwa kam nicht mehr weg, weil die Wassermassen sein Auto völlig demoliert hatten. Der Schrecken ist ihm noch anzumerken.
Ja, der Wasserkorb überwagen.
Und wir kommen zum Sport im Echo des Tages. Bayern München gegen 1899 Hoffenheim. Mit dieser Partie startet heute Abend die Fußball-Bundesliga in die neue Saison. Millionen Fans freuen sich, dass es wieder losgeht. Doch bei vielen ist die Vorfreude auch deutlich gedämpft. Grund ist die zunehmende Kommerzialisierung und die damit verbundene Entfremdung zwischen Fans und Verein. Christian Schulze aus der Sportredaktion. Erst in dieser Woche hat ein Fanbündnis den Dialog mit dem Deutschen Fußballbund und der Deutschen Fußballliga beendet. Was bedeutet das für die neue Saison?
Das bedeutet, dass wir uns wohl wieder mehr ab heute auf lauten Protest auf den Tribünen einrichten müssen. Also DFB und DFL, die waren ja schon in den vergangenen Jahren immer mal wieder Ziel von großen Plakaten oder auch Sprechchören und die dann teils auch sogar aus beiden Fanlagern eines Spiels. Also da geht es unter anderem um die Zerstückelung des Spieltags, also um die vielen unterschiedlichen Anstoßzeiten oder auch um die Einführung des Montagsspiels in der Bundesliga. Erst im vergangenen Jahr hatten Fanvertreter DFB und DFL jetzt vereinbart, sich zusammenzusetzen und die Themen zu besprechen. Zwei Treffen gab es auch, aber jetzt haben die Fans den Dialog eben beendet, weil sie das Gefühl haben, dass er zu nichts führt.
Der Fußball wird seiner sozialen und kulturellen Wurzeln beraubt, lautet ja auch so ein Vorwurf der Fans in Richtung der Verbandsebene. Aber DFB und DFL sind ja nicht alleine im Visier. Oder täuscht denn der Eindruck, dass immer mehr Fans auch mit ihrem Lieblingsclub unzufrieden sind?
Nein, absolut nicht. Und da geht's eben um das Thema Kommerz. Es gibt immer mehr Kohle im Fußball und die Vereine, die vermarkten sich natürlich immer professioneller, um möglichst viel von diesem Geld zu ergattern. Und das stört dann halt einfach viele Fans, weil sie sich nicht mehr als Teil des Vereins fühlen. Zum Beispiel auch Nicole Cibulski, die seit 8 Jahren eigentlich großer Anhänger von Borussia Dortmund ist.
Man hatte immer das Gefühl, dass der Verein sich immer mehr von den Fans entfernt und trotzdem wurde halt immer wieder mit echter Liebe geworben. Und das stimmte einfach nicht mehr überein, so die Worte und die Aktionen, sodass man dann irgendwie auch enttäuscht war ein bisschen vom Verein.
Ja, und teilweise so wie beispielsweise Nicole kehren sie ihrem Verein dann auch den Rücken, gehen nicht mehr ins Stadion und widmen sich anderen Mannschaften. Gerade die dritte Liga ist da für viele auch interessant geworden, weil der Kommerz da in ihren Augen noch nicht so weit fortgeschritten ist.
Zum Thema Kommerz und Marketing im Fußball passt ja auch eine Meldung sehr gut. Der DFB wurde heute zum Sprachpanscher des Jahres gewählt. Das wird viele Fans freuen, oder?
Ja, denn da geht es dann um den Slogan Best Never Rest, den der DFB für die WM ausgegeben hatte. Der Verein Deutsche Sprache hat da eine ganz deutliche Meinung zu. Dieses Motto klinge wie die ungelenke Formulierung eines russischen Englischschülers im ersten Jahr. So die Sprachfreunde, ziemlich deutlich. Ja, und auch viele Fans hatten ja im Sommer den Eindruck, dass dem DFB solche Formulierungen wie eben Best Never Rest, der Name Die Mannschaft oder aber auch der Hashtag zusammen geschrieben ohne Vokale in den sozialen Netzwerken, dass das alles wichtiger ist als die erfolgreiche Titelverteidigung in Russland. Also auch hier der Eindruck, dass die Vermarktung wichtiger ist als der Sport und die Fans.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt heute von der Liga der Ängste und stellt die Frage, ob die Bundesliga abgehängt werde. Besteht diese Gefahr?
Also wenn wir jetzt nach Spanien und nach England schauen, da gibt es nochmal deutlich mehr Geld durch ganz andere TV-Verträge, also durch die Vermarktung der Liga. Mehr Geld bedeutet automatisch mehr Stars. Können wir auch nach Italien schauen. Also da wurde ja jetzt Cristiano Ronaldo verpflichtet von Juventus Turin für eine immens hohe Summe. Also klar, besteht die Gefahr. Wobei vielleicht ist die Bundesliga schon längst abgehängt.
Christian Schulze aus der Sportredaktion, danke. Heute Abend um 8:30 beginnt also die neue Saison mit der Partie Bayern gegen Hoffenheim. Mehr zum Spiel dann in den Berichten von heute. Das war's im Echo des Tages. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Andreas Teska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.